Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Truschki, der kann ihn mal überhaupt schießen und Tor!
Das Wichtigste im Pokal ist weiterkommen. Und genau das hat die BSG Chemie am vergangenen Freitag gegen den FSV Kostritz geschafft. Mit 2:0 gewinnen die Grün-Weißen gegen den Außenseiter aus der Bierstadt, wo übrigens immer noch gebraut wird. Wir waren uns da letzte Woche nicht ganz sicher, aber das nur am Rande. Wir blicken heute im chemischen Element zurück auf die Pokalpartie im Leutscher Holz und voraus auf den nächsten Gegner der BSG Chemie, den Berliner AK. Moin Nils.
Servus.
Bastian ist leider verhindert, doch ihr werdet ihn trotzdem hören. Magic. Mein Name ist übrigens Jonas und wir machen das aber heute nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast, der seit über einem Jahr das Fünfeck auf der Brust trägt. Moin, Philipp Harrand.
Hallo, grüße.
Das haben wir im Vorgespräch gerade vergessen. Philipp, Phil, Harry, was dir lieber?
Harry, bitte.
Gut, dann schön, dass du da bist, Harry.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Doch bevor wir mit dem Rückblick auf den Pokal loslegen, haben wir noch ein paar News. Und für die erste ist es quasi fast göttliche Fügung, dass du heute hier bist. Denn die nächste Runde im Sachsenpokal ist ausgelost worden und es geht gegen den Gegner, gegen den du dein erstes und dein zweites Tor für Chemie geschossen hast. Und eins davon war das vielleicht schönste der letzten Saison von allen Chemietoren. Es geht wieder gegen Schöneck. Und wir haben eine Hörerfrage dazu bekommen. Hängt ein Foto von dir, wie du da quer in der Luft liegst, den Ball kickst, über deinem Bett?
Nein, tatsächlich nicht. Aber es gab ja diese Kalender, die Jahreskalender zur Weihnachtszeit für dieses Jahr. Und da bin ich in einem Monat auch mit drin, mit diesem Seitverzieher per Foto. Und das habe ich mir natürlich aufgehangen, aber nicht über dem Bett, sondern in der Küche.
Gut. Die Frage kam auch von, glaube ich, dem Fotografen des Bildes, deswegen hat sich das los gefreut, wieder dahin zurückzukehren, wo die ersten Tore für Chemie geschossen hat, oder ist das irgendwie so?
Na klar, also ich denke mal, das Ziel ist, immer eine Runde weiterzukommen, und da es jetzt kein ganz so schwerer Gegner ist, wie Oberligist oder Regionalligist, denke ich, freut man sich dann doch noch ein bisschen mehr darauf, dass man nochmal eine Runde weiterkommt, ohne dass wir das Spiel jetzt natürlich abschenken. Aber ich denke mal, wir gehen da mit einer anderen Lockerheit an so ein Spiel als, denke ich mal, gegen den Oberligisten oder Regionalligisten, dass wir dort auch dann nicht ganz so verkrampft sind, wie es manchmal passieren kann.
Ich hatte es erwähnt, dass Bastian nicht dabei sein kann, aber er hat Sprachnachrichten geschickt, noch und nöcher. Und die erste würde ich jetzt mal gleich einspielen, weil die dreht sich ein bisschen um dich und Tore schießen.
Ja, hallo in die Runde. Hallo Harry, schön, dass du da bist. Schade, dass ich nicht da bin. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, um ein paar Fragen loszuwerden. Und das Erste, was ich mit dir verbinde, erstmal super, dass du da bist, also dass du für Chemie spielst, weil du unser Abwehrspiel in meinen Augen auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level gebracht hast. Du zählst ja eher zur Kategorie auch torgefährlicher Abwehrspieler. Du hast für Chemie schon einige Male durchaus auch spektakulär getroffen. Mich interessiert, woher kommt dieser Offensivdrang?
Ja, tatsächlich war ich in der Jugend auch mal Stürmer und wurde eigentlich auch als Stürmer in den Herrenbereich gezogen. Aber aufgrund einer Verletzung bei meiner Leihe in Halberstadt von einem Innenverteidiger wurde ich dann wieder zurück auf die Innenverteidigerposition versetzt und seitdem bin ich eigentlich Innenverteidiger. Aber eigentlich kann man mich auch im Sturm einsetzen, da ich in der Jugend, wie gesagt, auch Stürmer war. Ja.
Wir quatschen gleich noch ein bisschen über deine bisherige Karriere und deinen Spielstil. Aber bevor wir das tun, würde ich jetzt gerne noch mal kurz das News-Segment dazwischen schieben, was wir immer haben. Denn es gibt im chemischen Kosmos auch abseits der Pokalauslosung zwei andere Topics, die in den letzten paar Tagen relevant waren. Und eins davon ist, die BSG Chemie sucht eine Greenkeeperin Nils, was muss man denn da mitbringen?
Ja, erstmal natürlich Lust und Laune und auch ein bisschen Herzblut, glaube ich, denn unsere beiden Platzer, die haben natürlich schon einiges an Tage dazu gebracht. Aber natürlich ist es, wie es immer so, der Sportpark wächst, wie man merkt. Es ist auch gut so, dass es so ist. Aber natürlich auch durch die vielen Renovierungen, Modernisierungen oder auch Neubauten wird die Instandhaltung halt immer anstrengender und der Rasen muss auch gemäht werden. Die Ziegen auf dem Norddamm müssen gefüttert werden zum Beispiel. Dementsprechend brauchen die beiden einfach Hilfe. Und wenn ihr dazu Bock habt oder jemanden kennt, der dazu Bock haben könnte, gibt es auf der Webseite eine ausführliche Stellenbeschreibung und dort findet ihr alles Weitere, wo ihr eure Bewerbungen hinschicken könnt. Dort könnt ihr der BSG sehr weiterhelfen.
Die wird auf jeden Fall auch verlinkt, wie eh und je alles, über das wir sprechen, wenn ich nicht vergesse. Oder Nils es nicht aufschreibt. Ist hoffentlich notiert jetzt. Eine andere Mannschaft, also ein anderes Team der BSG Chemie hat am Wochenende auch ein Pokalspiel bestritten und das sind unsere Frauen und die haben beim SV Merkwitz einen Rückstand gedreht. Und zwar lag die BSG Chemie nach 15 Minuten nach einem Tor von Eileen Weidner mit 0-1 zurück, also mit 1-0 aus Sicht von Merkwitz und hat dann noch locker flockige 9 Tore geschossen und ist jetzt dann doch souverän gegen den ehemaligen Gegner aus der Landesklasse in die nächste Runde eingezogen. Marlene Haberecht hat 5 Tore geschossen, Sarah Gebler 3 und Amy Herrmann hat dann das 9. Tor dazu gesteuert und jetzt geht es in die, das müsste dann die zweite Hauptrunde sein, Nils, korrigiere mich gerne.
Genau, ja.
Wann wird die ausgelost?
Weißt ist bereits ausgelost.
Ist ausgelost.
Es geht gegen Eiche Reichenbrand, auch in der Landesliga bei uns drin, am 3. Oktober auswärts.
Vielleicht kein so einfaches Los, aber da können wir nochmal
drüber schnacken,
wenn es näher kommt. Ja, also wir haben zu dem Spiel jetzt leider, letzte Woche waren wir verwöhnt mit der Sprachnachricht von Katharina Freitag. Die gibt es diese Woche nicht, aber wir wollten es zumindest erwähnt haben. Was ich auch nicht sehen konnte, war das Spiel am Freitag von der BSG Chemie Männerabteilung gegen den FSV Kostitz, weil ich von der Arbeit zu spät loskam und dann irgendwie Freitag 19 Uhr ist eine scheiß Zeit, wenn man arbeiten muss, ne? Philipp, du kennst das vielleicht. Trotzdem, das war die erste Frage nochmal an Nils gerichtet. Wie war es im Stadion?
Ich kam auch recht spät. Das ist dann, ich war erst so 30 Minuten vor Anpfiff da, was für mich schon sehr, sehr spät ist. Und ich erblickte direkt eine ellenlange Schlange an der einzigen offenen Kasse an diesem Spieltag, die, die Chemiker kennen sie jetzt aus, von der Kasse logischerweise bis zum letzten Parkplatz auf dem Hauptparkplatz geschlängelt hat. Ich konnte natürlich mit meiner Arbeitskarte einfach durchspazieren, aber einige sind vielleicht auch nicht ganz pünktlich zum Anstoß reingekommen. Zum Spiel, ich glaube, es war das erwartbare, schwere Spiel, kostet schon sehr, sehr tief. Da vielleicht auch gleich noch anknüpfend eine Frage an Harry gleich. Durch ein, ich will nicht sagen, frühes Tor, es hat schon ein bisschen gebraucht, bis Manu Weyer da das Erlösen als 0 gemacht hat. Dann aber auch der Groschen gefallen. Aber Kostitz hat auf jeden Fall gut mitgehalten, einmal den Pfosten getroffen und auch nochmal eine Großchance kurz vor der Halbzeit gehabt. Die haben uns einiges abverlangt. Da, wie gesagt, gleich die Frage an Harry. So tiefstehende Mannschaften ist ja oft so, dass man als Stürmer halt viel Geduld haben muss und sich irgendwie durchsetzen muss gegen tief gestaffelte Abwehrreihen. Wie ist das als Verteidiger, insbesondere bei dem, diesen Offensivdrang?
Soll ich jetzt aus der Sicht von Kostitz sprechen oder jetzt?
Beides gerne.
Okay. Ich denke mal, wenn man als unterklassiger Gegner gegen einen Regionalligisten spielt, dann möchte man schon Paroli bieten und dann haut man vielleicht auch nochmal ein paar Prozente mehr raus. Und wir hatten an dem Tag, denke ich mal, keine 100%, das hat man, denke ich, auch gesehen. Wir wissen selber, dass es nicht unser bestes Spiel war, aber wir sind eine Runde weiter und das ist letztendlich das, was zählt. Ja, genau, man tut sich auch gegen tiefstehende Gegner immer schwer, aber ich denke mal, dass fällt jeder Mannschaft nicht ganz so leicht, weil die Räume dann auch enger sind. Man kommt schwer hinter die Kette, auch mit langen Beinen wird es schwer, weil der Torwart den Ball dann einfach abfangen kann. Da müssen wir einfach schnell den Ball laufen lassen beim nächsten Mal und dann denke ich mal, dass wir dann auch souveräner eine Runde weiterkommen.
Ich habe den Spielbericht leider nur lesen können und deinen Namen da ziemlich oft bei Offensivaktionen gelesen. Ist das quasi sagen auch so Situationen, wo du merkst, okay, also hinten standet ihr also zumindest in der Dreierkette und im Tor in der gewohnten Regionalliga-Aufstellung, sag ich mal. Also, wenn das so stimmt, weiß ich gar nicht, war Marcel Hilsner auf der Lukas Surek-Position eingesetzt, aber ich also weiß ich nicht genau, aber auch egal, was die Frage ist, ist, das juckt dich dann so, dass du halt einfach irgendwie dann nach vorne gehst und merkst, okay, gut, da passt es vorne nicht so richtig und dann ja, ist es auch nur ein Siebtligist, vielleicht im Kopf ein bisschen oder also dieses nach vorne ziehen in den Situationen, gerade wenn du merkst, okay, da vorne stimmt es nicht, dann gehe ich den Weg nach vorne?
Nein, aber wenn ich sehe, dass ich Platz habe zum Andribbeln, dann möchte ich das auch schon nutzen, dass ich dann ein paar Meter mache. Und wenn ich dann einmal am Laufen bin, wie sagt man so schon, wenn der Panzer rollt, ne, kann man schwer aufhalten, dann laufe ich dann auch meistens durch. Oder bei Standards bleibe ich dann auch, wenn der Ball nochmal vielleicht reinkommt, da renne ich nicht im Vollsprint gleich zurück und denke an die Defensive, dann hoffe ich, dass der Ball vielleicht nochmal hoch reinkommt oder flach, wie auch immer, dass ich dann nochmal vielleicht mit Glück ein Tor machen kann, dass der Ball zu mir kommt oder wenigstens eine gefährliche Situation herstelle. Genau, das ist eigentlich so dann mein Plan dahinter.
Ich meine, wir haben ja jetzt irgendwie, also ich will jetzt nicht so viel Honig ums Maul schmieren, das bin ich überhaupt kein Freund von, aber so wir haben uns aber darüber gestritten, ob du jetzt in der letzten Saison der chemische Lucio oder der Naldo bist. Und, daran erinnert mich das Spiel immer wieder, deswegen dieses da vorne denken. Also, ist ein cooler Einblick auf jeden Fall, den du da gerade machst. Aber was ich mich gefragt habe, als ich die Aufstellung gelesen habe, war, Innenverteidigung ist die gewohnte Formation. Dahinter steht Benny Bellot im Tor und kein anderer. Vorne wurde ein bisschen rotiert. Also Elias Oke und Thilo Gildenberg mit ihrem Start-FTB für Chemie bei dem Pflichtspiel, sollte man erwähnt haben. Aber trotzdem generell zeigt mir die Aufstellung, da gab es einen gewissen Respekt vor dem Gegner. War das auch die Ansage von vornherein und auch für euch hinten vielleicht, dass man da nichts anbrennen lassen soll, will unbedingt und nach vorne mal probiert?
Natürlich, also wir wollten unbedingt eine Runde weiterkommen, das ist klar. Man sollte auch keinen Gegner unterschätzen. Jeder weiß, wie Pokalspiele sind. Es kann immer mal dann nach hinten losgehen, wenn man komplett alles durchwürfelt. Aber ich denke, trotzdem sollte man in solchen Spielen gegen etwas unterklassigere Gegner auch mal einen Spielern die Möglichkeit geben, die nicht so oft spielen im Pflichtspiel oder die Möglichkeit nicht so oft haben, von Anfang an zu spielen. Und ich denke, dass wir das gemacht haben und genau, eine Runde weiter, wie gesagt. Und das ist das Einzige, was an dem Spieltag zählt. Sagen wir
es so. Es gibt noch eine zweite Sache, die zumindest für mich gezählt hat, als ich das gelesen habe, wer da die Tore geschossen hat. Und zwar, das waren Manu Weyer und Flo Kirstein. Nils wollte letzte oder vorletzte Woche Flo Kirstein schon wieder nach Neuseeland schicken. Warst du das nicht? Okay, also wir haben...
Ja, das war jetzt aber böse ausgedrückt.
Es war ironisch gemeint. Aber es war so dieses, also Flo ist in die Saison, also Kirstein ist in die Saison mit vielen Situationen gestartet, wo ich der Meinung war, okay, die hätte er letzte Rückrunde auf jeden Fall alle reingemacht. Manu Weyers Toreffizient ist sowieso ein Thema seit Jahren. Ist dieser Knoten, der da platzt, auch wenn es nur der FSV kostet, zwar so Thema in der Mannschaft, wo man irgendwie auch danach sagt, okay, cool, du hast jetzt quasi sagen, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt? Oder ist es nicht so wichtig? Oder wird darüber geredet?
Naja, also ich sehe das jetzt nicht so, dass Kirsche unbedingt, ja gut, er hat jetzt vielleicht noch nicht so geknipst wie nach seiner Neuseelandreise, aber er ist trotzdem extrem wichtig für die Mannschaft. Er zieht die Räume frei, auch für andere Spieler, die dann in die Position kommen. Und ich denke mal, der Glück im Abschluss, der wird auch irgendwann wieder kommen. Jetzt hat er sein Tor gemacht. Vielleicht gibt ihm das auch noch eine gewisse Sicherheit mehr, dass er dann doch mal das Netz zum Wackeln bringt. Ja, und bei Manu Weyer, gut, da rutscht halt auch mal einer ab und da ist er auch mal drin.
War das wirklich, also das Ding ist, also Spielbericht stand, er hat ihn sicher verwandelt.
Er hat ihn sicher verwandelt, ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch bei ihm die Seltenheit. Das weiß er auch, glaube ich, auch selber. Wie letzter gegen Hertha 2, da ist ja bei ihm auch der Knoten geplatzt, hat er sich ja auch immens gefreut.
Nicht nur. Nee,
das freut mich auch. Ja, ja. Das freut mich auch für ihn, dass er auch mal trifft.
Ich will das Spiel jetzt auch nicht größer reden, als es ist. Also du hast jetzt, glaube ich, 6-mal gesagt, wir sind eine Runde weiter. Habe ich auch anmoderiert. Wichtig, gut.
Ja. Genau.
Kommen wir vielleicht zu dir. Ein Jahr Chemie. Nach einer sehr erfolgreichen Saison bist du angekommen? Fühlst du dich angekommen?
Ja, ich habe mich auch letztes Jahr ziemlich schnell angekommen gefühlt. Also die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich kannte ja auch zum Glück schon den einen oder anderen aus meinen vorherigen Stationen. Auf jeden Fall fühle ich mich angekommen. Es ist eine schöne Stadt und schöner, ein super Verein. Also klar.
Dann ist die nächste Frage vielleicht auch ein bisschen redundant, aber nochmal anders gedreht. Du hast eigentlich fast immer gespielt. Du wurdest... Also hast mal aufgrund von einem Infekt gefehlt, eine Verletzung, eine Gelbsperre, wurde es ausgewechselt, mal aus einem privaten Grund oder wegen Verletzungen im Spiel. Aber eigentlich seit Spieltag 1, seitdem du da warst, fast durchgängig gesetzt. Hat dich das Vertrauen überrascht, das dir entgegengebracht wurde?
Was heißt überrascht? Also der Trainer hat mir schon zu verstehen gegeben, dass er auf mich baut, da ich ja auch als Karau, in Anführungsstrichen Karau-Nachfolger, betitelt wurde oder geholt wurde.
Das ist ein harter Titel, ja.
Naja, es ist ja auch okay. Also er hat ja auch seinen Dienst geleistet, das darf man auch nicht absprechen. Und dennoch habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich ein etwas anderer Spielertyp bin. Aber jetzt zum Thema Vertrauen, nein, ich habe das schon von Anfang an zu spüren bekommen, dass er mir da vertraut und das gibt einem auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich habe auch beim BHK meine Spiele absolviert damals in der Regionalliga und genau, ich denke mal, das hat dem Trainer dann gefallen, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Ja, aber ich finde es gerade sehr spannend, dass du ansprichst, ja, ich wurde als Karau-Ersatz geholt. War dir bewusst, wer Stefan Karau ist, was er für den Verein bedeutet hat die Jahre davor? Und also hast du das als Druck oder als irgendwas Positives für dich empfunden? Oder also ich bin gerade von der Formulierung ein bisschen baff.
Nein, also das stand ja auch so in der Zeitung damals, aber nein, also ich habe immer von Anfang an gesagt, ich mache mir da gar keinen Druck. Ich spiele mein Spiel und ich denke mal, in die Fußstapfen treten wird schwer. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte einfach mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, den Verein ein bisschen voranbringen, beziehungsweise auch helfen auf dem Platz. Und genau, das war auch mein Ziel.
Ja, das hast du, glaube ich, auch ganz gut geschafft.
Dankeschön.
Es gab im letzten Jahr einen Turnaround, über den wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen das überhaupt noch hören können, aber die Umstellung von Vierer auf Dreierkette, da haben wir mit Lukas Surik drüber gequatscht, mit Flo Brückmann. Und jetzt möchte ich gerne einmal einen hören, der da mittendrin stand, also dich. Wie kam das zustande? Weil es klang immer ein bisschen so, okay, das kam auch ein bisschen aus der Mannschaft, dass ihr euch da in dieser Viererkette nicht so richtig wohlfühlt. Und kam das dir entgegen oder eher der Mannschaft? Oder warst du vorher schon viel mit Dreier-Fünferkette gespielt? Also wie ist das gekommen und wie war es für dich?
Also ich denke mal, das hat uns allen geholfen. Sonst wären die Ergebnisse wahrscheinlich auch nicht so gewesen, wie sie waren. Das gibt doch eine bessere Stabilität in der Dreierkette als in der Viererkette, da wir einen Mann mehr haben. Auch in einer Umschaltsituation oder im Falle des Konters vom Gegner, dass wir da dann einen Mann mehr haben als Absicherung. Und ich denke mal, das schließt dann den einen oder anderen Raum mehr. Und das war dann auch in dieser Phase unsere Priorität, dass wir dann einfach ein bisschen stabiler sind in der Defensive, weil wir auch am Anfang viele Gegentore bekommen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Und das haben wir dann einmal gemacht und
haben wir nicht
never change. Yeah. Never change a winning system, oder?
Aber also dieses noch ein bisschen über dieses System an sich, ne? Also never change a winning system. In der letzten Saison, als es dann quasi diese Dreierkette gab, ich meine, da war Ben Kessler auch immer noch häufig dabei, der jetzt weg ist, Paul Horschig und du. Und da warst du mit 24, also mittlerweile 24, ich weiß gar nicht, jetzt müssen wir zurückrechnen, 23 dann, der Älteste. Und also war das irgendwie deiner Position, so diese Leaderrolle anzunehmen, dann der einfacher, als wenn nur einer neben dir steht, statt mit zweien, die du da aus der Zentrale anleiten kannst. Also ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das für dich war, zu sagen, okay, gut, wir stehen hier zu dritt massiv, haben auch noch, also sowohl die Außen als auch alle drei Innenverteidiger haben mehr Freiheiten, aber wir sind halt in der Defensivbewegung deutlich besser aufgestellt, jedes Mal, egal was passiert.
Ja, also wir stehen dann halt einfach auch kompakter. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja gut, ich stehe in der Mitte, dadurch bin ich vielleicht auch der Leader in dem Moment, aber ansonsten helfen wir uns alle gegenseitig, auch mit Philipp Wendt. Er ist ja dann der Älteste, wenn er dann in der Dreierkette spielt. Wir coachen uns gegenseitig so, dass wir uns auch gegenseitig helfen und dass wir auch der Mannschaft helfen. Auch die Sechser, die spielen ja dann auch eine gewisse Rolle. Dass dann auch manchmal, je nachdem wie viel vorne bleiben oder wie gerade das System der Gegner sind, dass dann auch ein Sechser vor der Kette bleibt. Und das gibt uns halt, wie gesagt, eine gewisse Sicherheit, eine Stabilität, eine Kompaktheit und ja, genau.
Hast du noch eine Frage zur Innenverteidigerrolle? Nils, hilf mir, ich bin gerade ein bisschen geschwommen. Merke ich selber.
Aber vielleicht ganz allgemein gefasst, siehst du dich als Lautsprecher im Team, weil ich finde, das bekommt man auf den Rängen mal am wenigsten mit.
Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Lautsprecher bezeichnen. Ich denke mal, in der Anfangs, Phase der Partie, da spreche ich noch relativ viel und dann wird es peu à peu weniger, da ich auch meine Luft zum Atmen brauche. Ja, genau, aber ansonsten gibt man dann einfach die richtigen Kommandos. Bälle schreit viel, Wender schreit viel. Genau, wir helfen uns im Mittelfeld, Masti und Bu schreien viel. Also wir helfen uns dann schon. Brügge auf der Seite schreit auch viel. Wir helfen uns dann schon alle gegenseitig. Wir geben uns dann halt die wichtigen Kommandos, die dann in dem Moment wichtig sind und schreien nicht einfach Alibi rum.
Ja, so quasi sagen, warte, zähle ich alle zusammen. Das ein Torwart, fünf Defensive im weitesten Sinne und zwei Mittelfeldspieler. Also abgesehen von den drei Offensiven wird da hinten viel geschrien. Verstehe ich richtig?
Kann man so sagen, genau.
Gut, schön zu wissen. Dann würde ich gerne nochmal auf deinen Offensivdrang, über den wir gerade schon ein bisschen gequatscht haben, schnacken. Und zwar Thema Freistöße. Also ich glaube, dass. Also, ich weiß nicht, ob das deine allererste Szene war, die ich von dir gesehen habe, aber also die am allererstes hängen geblieben ist. Das war irgendein Freistoß, ich glaube, im Testspiel oder im ersten Pflichtspiel, wo du antrittst und dann aus 25 Metern die Latte triffst. Und ich habe mich gefragt, so, wie trainiert man den Scheiß eigentlich? Beziehungsweise besser gefragt, wie trainiert man das in frühen Jahren? Also wenn du jetzt quasi sagen, zu einem CD-Jugendspieler gehst und sagst, okay, wie kriegt man das hin, dass man mit der Wucht einen Freistoß halbwegs in Richtung Tor kriegt? Was muss man dafür tun?
Tatsächlich habe ich mir früher viele YouTube-Videos reingezogen, ja, von Cristiano Ronaldo, wie er die Freistöße tritt. Und da gab es auch Anleitungen für. Und die habe ich mir immer mal wieder angeguckt. Und dann bin ich raus im Garten. Genau, habe die Bäume oder die Pflanzen von meinem Papa kaputt geschossen. Aber das war in dem Moment egal. Das habe ich dann auf dem Kleinfeld schon angefangen, in U12, U11 oder so damals. Und habe das einfach ein bisschen trainiert und dann über die Jahre, ja, habe ich es einfach intensiviert und ist jetzt nicht ganz wie Ronaldo. Ich glaube, ich habe meine eigene Schusstechnik, dadurch, dass ich den Fuß noch ein bisschen
Ja,
anders
Cristiano
halte
Ronaldo
und
trifft ja auch
was weiß
mittlerweile
ich.
nur die Mauer. Also das ist ja auch
Einmannmauer, ja.
Philipp Lahm.
Genau, nee. Und ja, irgendwann habe ich dann einfach die Schusstechnik, die einfach zu mir passt, auch gefunden. Dann halte ich einfach drauf. Ich ziehe auch ehrlich gesagt nicht immer so genau. Ich sag mir einfach aufs Tor irgendwie. Klappt natürlich nicht immer. Manchmal geht er auch über Nordheim hinweg. Das kommt auch mal vor. Aber im Endeffekt ist trotzdem, oder wie in Erfurt, wo ich dann in die Ränge schieße, aus 30 Metern. Aber ansonsten, nein, sage ich mir, ich versuche den Ball immer aufs Tor zu schießen. Und gegen Jena damals hat es ja auch zum Glück geklappt. Und wenn der Ball nicht reingeht, sind immer noch die Abpraller da, die dann reingehen können.
War für dich der Sandplatz schön oder das Freistoßtor gegen Jena?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Jena, weil es wichtiger war, weil es da um 3 Punkte ging. Gut, gegen Schöneck stand es 6-0. Wenn es das entscheidende Tor gewesen wäre, um weiterzukommen, hätte ich wahrscheinlich das genannt. Aber ich denke mal, gegen Jena, bei der Atmosphäre auch, Flutlichtspiel, entscheidende Tor zum 1-0, dann noch gewonnen. Ja, ich denke mal, das nehme ich dann so als schönstes Tor mit.
Würde so langsam in Richtung kommender Gegner überleiten. Also dein Ex-Club, bei dem du auch gar nicht so mega lang gespielt hast, aber trotzdem haben wir ein paar Fragen zum kommenden Gegner der BSG Chemie. Außer Nils hat noch was, was dich am Spielertypen, im Spielsystem und irgendwas. Nein, Nils schüttelt mit dem Kopf. Gut. Dann kommen wir zum Berliner AK, der im Berlin-Pokal am Wochenende nicht gerade geglänzt hat und gegen die Spielvereinigung Tiergarten aus der Kreisliga A, das ist die 9. Liga in Berlin, mit 2:1 knapp gewonnen hat. Und dazu spiele ich wieder mal den Berlin-Experten Bastian ein.
Du hast ein paar ganz spannende Vereine in deiner Vita und einer davon ist der BAK, unser nächster Gegner. Der gehört ja zum festen Inventar der Regionalliga und der Verein hatte auch immer Ambitionen, auch als du dort warst. Du hast ein Jahr lang dort gespielt, warst da Stammspieler. Was macht diesen Verein aus?
Grundsätzlich macht den Verein eigentlich nichts aus, wenn ich es mal so sagen darf. Nein, in der Hinrunde lief es bei uns noch ganz gut. In der Rückrunde, ja, da waren denn einige Veränderungen im Trainerteam, im Kader, wobei der Trainer dafür nicht viel konnte. Er wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da so viel zu sagen kann. Es war im Endeffekt auch, nach dem Halbjahr in der Rückrunde war es auch nicht mehr so angenehm, dort zu sein. Ja, schwierige Bedingungen.
Ich habe da vielleicht eine Zwischenfrage. Und zwar, also jetzt am kommenden Wochenende wenn der Berliner AK in Alfred-Kunze-Sportpark kommt. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es noch zwei Spieler, mit denen du zusammengespielt hast. Also die quasi sagen, ja. Noch, ja, und diese Fluktuation in Berlin, die, über die reden wir sehr, sehr häufig und die ist auch, also die ist jedem irgendwie offensichtlich. Kannst du dir das erklären, warum es die in Berlin in so einem Maße gibt? Oder ist es überhaupt, würde ich auch sagen, also ist das für die Vereine irgendwie sinnvoll oder was hältst du davon?
Naja, ich denke mal, die Vereine wollen schnellstmöglich eine Liga höher beziehungsweise aufsteigen. Und deswegen denken sie, dass sie dann die für sie besten Spieler dafür holen, denen dann ein bisschen Geld geben, sozusagen. Das ist meine Vermutung, ne, dass sie für mich ja jetzt nicht drauf festnageln und genau und sie dann mit 1 oder 2 Jahresverträgen ausstatten. Und wenn es nicht klappt, dann versuchen sie es halt nochmal von vorne. Und es ist ja auch in den Vereinen keine große Tradition, wo man als Spieler jahrelang spielen möchte. Es gibt keine Fanbase, was auch viel ausmacht. Ja, da ist halt gut, der AK-Tradition kann man so und so sehen, aber wenn man es jetzt aus Fansicht, sage ich einfach mal, betrachtet, ist da Tradition jetzt nicht unbedingt so groß geschrieben. Also
der BRK ist immerhin der ewige Tabellenführer der Regionalliga Nordost, hat Nils mal recherchiert, just saying. Vielleicht bevor ich zur nächsten Frage von Bastian komme, wie bist denn du da hingekommen?
Ja, das war damals so, ich war beim 1. FC Magdeburg verletzt und wäre nicht rechtzeitig zur Vorbereitungsstart fit geworden und habe dann separat trainiert die ersten Tage und dann kam der Anruf damals von André Meyer, ob ich nicht Lust hätte, zum BRK mich ausleihen zu lassen. Dann habe ich mit dem FCM gesprochen und dann haben sie mir das Go gegeben und dann habe ich gesagt, okay, um nochmal richtige Spielpraxis zu sammeln, mache ich nochmal einen Schritt zurück und greife dann nochmal neu an.
Die nächste böse Frage stelle ich nicht. Also, wobei, du greifst sie jetzt auch gerade an. Nächste Frage.
Ja.
Das wollte ich hören. Nächste Frage von Bastian.
Im Herbst 2021 haben wir, also wir als chemisches Element, den BAK, dein Verein, für den du damals gespielt hast, zum designierten Aufsteiger erklärt. Ihr wart damals Tabellenführer, sehr souverän, habt eine tolle Hinrunde gespielt, die BSG Chemie gerade mit 3:0 deklassiert. Das tat auch ein bisschen weh beim Zusehen für uns. Aber nur ein paar Spiele später, Ende November, war plötzlich komplett die Luft raus und die Rückrunde war im Prinzip nicht zu gebrauchen. Ihr seid dann fast abgestürzt. Was war da passiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war auf einmal alles durcheinander im Verein. Der Trainer, André Meyer, ist ja dann nach Halle gewechselt und dann wurde alles durcheinander gewürfelt und intern hat auch nicht mehr so viel gepasst. Es wurden neue Spieler nochmal geholt. Ich glaube, wir hatten dann einen Kader von 30 Mann, weil jeder wollte spielen. Dann waren die einen unzufrieden, die anderen haben sich nicht mehr wohlgefühlt. Also es hat... Im Trainerteam war, denke ich mal, auch nicht alles so rosig. Ja, da sind viele Dinge passiert, die dann einfach zusammengekommen sind, warum es nicht mehr lief. Dann hat sich der Präsident angefangen einzumischen. Ja, Berlin halt, sag ich mal so.
Aber ein Punkt, den wir damals auf jeden Fall auch so als einen vielleicht neuralgischen Punkt irgendwie angesehen haben, war diese ganze Covid-Infektionswelle und dann auch dieses Spiel gegen den FCC, wo danach halt irgendwie Leute auf dem Platz beatmet werden mussten, war das auch noch ein, also ich habe das damals immer so als so einen, also um dem BRK da nichts Böses zu wollen, getan, okay, das macht doch auch was mit einer Mannschaft, oder siehst du das anders? Oder war das was anderes?
Naja, ich würde es jetzt nicht unbedingt auf Covid schieben, klar, hat das vielleicht auch in der Leistung ein bisschen beeinträchtigt, den einen oder anderen, aber ich denke mal, wenn man dann als Spieler so fair ist, dann kann man auch sagen, nee, es geht noch nicht. Und lässt den anderen die Chance, die dann vielleicht an dem Tag ein paar Prozent mehr geben können. Deswegen würde ich das jetzt einfach nicht so betiteln. Ich denke mal, nach dem Spiel standen wir trotzdem noch ganz gut da, hatten vielleicht, glaube ich, 4 Punkte Rückstand auf dem BFC oder so. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich denke mal, das Spiel gegen Rathenow, wo wir dort verloren haben, das hat uns so ein bisschen aus der Bahn gebracht, weil wir uns dachten, dass wir da sicher gewinnen. War dem nicht so. Und dann lief es nicht mehr so doll.
Du hast ja auch mit Nader Jindawi zusammengespielt und den gibt es ja seit Jahren in der Region Nordosten einen sehr, sehr großen Rummel an jungen Fans. Inwiefern hast du das mitbekommen und wie sehr hat es auch dich oder auch die Mannschaft ein bisschen beeinträchtigt?
Beeinträchtigt würde ich jetzt nicht sagen. Man hat es schon mitbekommen. Es waren viele, viele Kinder, Jugendliche bei den Spielen da und haben alle seinen Namen gerufen und geschrien. Aber ansonsten beeinträchtigt, nö, hat es eigentlich nicht. Er hat seine Autogramme gegeben, hat seine Fotos gemacht. Beim Training war eigentlich keiner da von den Kindern, hatten ja auch alle Schule. Aber ansonsten, nö, beeinträchtigt würde ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, Nils hat die Frage nur gestellt, damit wir jetzt nicht mal Nader El-Jindawi in den Titel hauen können, damit es mehr Klicks gibt. Aber was sind das für ein Mitspielertyp? Also du meinst, er hat es nicht beeinflusst im Training und so, aber ist das ein Mitspieler? Also wenn der gegen die BSG Chemie gespielt hat, jedes Mal habe ich ihn gefressen gehabt. So, das lag vielleicht auch an meinem, also an so einem Halo-Effekt darum, was er so auf Social Media macht. Aber wenn man mit ihm zusammen in der Kabine sitzt, mit ihm zusammen spielt, ist das ein gelassener, cooler Typ. Eher anstrengend. Wie hast du mit ihm zusammen gespielt, gearbeitet quasi auch?
Nö, also er ist ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Er macht auch seine Scherze und Witze in der Kabine. Ist natürlich dann vielleicht nicht ganz so lang nach dem Training oder vor dem Training in der Kabine wie wir, kommt dann praktisch pünktlich zum Treffpunkt und geht dann vielleicht auch 5 bis 10 Minuten mehr als der ein oder andere. Aber ansonsten so während des Trainings oder auch in der Zeit vor dem Training beziehungsweise nach dem Training hat er trotzdem sich ganz normal mit uns unterhalten und dachte jetzt nicht unbedingt, dass er was Besonderes ist. Also hatte ich das Empfinden.
Dann kommen wir mal auf ja, den aktuellen BRK zu sprechen. Und da habe ich einen Fun-Fact vorhin festgestellt. Und zwar, am 17. September 2022 kam der Berliner AK als Tabellenführer nach Leutsch. Verlor da, wie wir alle wissen, mit 1:2. Also beziehungsweise die BSG Chemie gewann. Am kommenden Sonntag, was zufälligerweise wieder der 17. September ist, da kommt der BRK nach Leutsch und ist Tabellenletzter. Wollte ich nochmal kurz einstreuen, bevor ich die nächste Frage von Bastian hier in die Runde schmeiße.
Der Berliner AK war immer irgendwie auch spannend und oft Thema für uns. Und jetzt gibt es ja auch neue Entwicklungen. Hast du denn aktuell noch Kontakt in den Verein? Da hat sich ja sehr viel verändert. Was hat sich in deinen Augen genau verändert und wie erklärst du dir den Absturz des BRK, den er jetzt gerade hinlegt?
Also Kontakt zu Spielern habe ich tatsächlich nicht mehr, sind ja auch nur noch zwei da. Aber auch zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Ja, da habe ich auch nur mitbekommen, dass der Präsident gesagt hat, er ist kein Präsident mehr, sondern macht nur noch Sponsor. Und ich denke mal, dadurch ist auch etwas weniger Geld dann da. Und viele Spieler vom letzten Jahr sind ja auch gegangen. Ich glaube, da sind fast alle, wie gesagt, bis auf zwei oder drei gegangen oder vier vielleicht auch, weiß ich nicht mehr. Mussten einen kompletten Umbruch machen, der Trainer weg. Ja, da läuft es einfach drunter und drüber. Alles ein bisschen wirr, schwer zu erklären. Ich habe auch nicht mehr, wie gesagt, so den Kontakt, den engen Kontakt dazu. Das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so unbedingt haben. War, wie gesagt, nicht so, ist ja auch nicht so der tollste Verein.
Sehr klare Aussagen von dir, aber eine abschließende Frage vielleicht noch. Bisher hat die BSG Chemie jedes Heimspiel zu Hause gewonnen, alle zu null. Jetzt kommt der Tabellenletzte, der erst ein Tor geschossen hat. Dazu dein Ex-Verein, über den du eigentlich nicht mehr so viel zu sagen hast, aber Ausrutscherpotenzial für die BSG Chemie, macht das mit dir irgendwas? Denkst du darüber nach? Und wehe, du lieferst jetzt eine Standardantwort.
Ich liefere eine Standardantwort. Nein, also nein, wir gehen, ja, also wir gehen genauso konzentriert und fokussiert in dieses Spiel rein wie in jedes andere auch. Also wir wollen das klipp und klar gewinnen. Das ist keine Frage. Vor allem gegen Tabellenletzten, gegen BRK, bei denen wirklich alles drunter und drüber läuft. Und ja, also wir wollen da schon auf jeden Fall gewinnen. Ja.
Hast du noch eine Frage, Nils, zum kommenden Spieltag? Ich weiß, also das Ding ist, ich habe immer mal wieder probiert, ja am Montag mit Spielern, so mit, ja, wie bereitet ihr euch das vor? Und eigentlich war das immer, ja gut, das machen wir erst gegen Ende der Woche, weil jetzt ne, am Montag immer noch so der Rücklauf war. Aber hast du schon eine Idee, wie ihr das Spiel angehen wollt? Willst du darüber reden? Darfst du darüber reden?
Lieber nicht. Nicht, dass ich noch Ärger
Gut, gut, okay.
bekomme.
Ja, das bist nicht der Erste, der das sagt, das ist okay. Gegen Ende unserer Folge, die jetzt, ja, wenn wir noch kurz zu dem Verein kommen, bei dem du ausgebildet wurdest, die meiste Zeit, also wir reden jetzt nicht über Union Schönebeck, denn den Podcast, den du da gemacht hast, den haben wir alle schon gehört, den hat Nils uns vor einem Jahr empfohlen, als du zu uns gewechselt bist, sondern über den ersten FC Magdeburg. Und da hat Bastian noch zwei Fragen.
Harry, du hast mit dem ersten FC Magdeburg sogar einige Male Drittliga-Luft geschnuppert, bist da aufgelaufen. Mich interessiert, was unterscheidet die dritte Liga von der Regionalliga?
Die Frage höre ich oft. Tatsächlich nicht so viel. Ich würde trotzdem behaupten, also in der Regionalliga ist das Spiel einfach noch meiner Meinung nach ein bisschen umkämpfter. Noch ein bisschen intensiver in der dritten Liga legen sie dann doch ein bisschen mehr noch auf Technik, also auch auf die Positionierung in den Räumen. Aber ich muss ehrlich sagen, so viel Unterschied ist es jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Also ich kann das immer schwer erklären, tatsächlich. Also von meiner Warte her ist da jetzt nicht der große Unterschied zwischen vierter und dritter Liga.
Aber kannst du dann erklären, warum der, stelle ich noch eine Frage zwischendrin, die Durchlässigkeit für Spieler, die aus der vierten in die dritte gehen, die ist ja sehr, sehr, also schaffen ja nicht viele. Also nehmen wir beispielsweise einen Giorgio Richardson, der letzte Saison einer der besten Spieler der Regionalliga war. Gut, er sitzt bei Sandhausen, also einem vermeintlichen Top-Team der dritten Liga. Also glaube ich, ob das hat er schon eine Minute gespielt, weiß ich nicht. Aber es gibt ja viele Beispiele von ja guten Top-Notch-Spielern in der Regionalliga, die es in der dritten halt nicht schaffen. Kannst du das erklären, woran das liegt?
Ja, es hat auch viel mit Vita-Politik, sage ich es einfach mal so in dem Sinne zu tun. Es kommt doch auch mal drauf an, wo hast du schon gespielt, wie viel hast du da gespielt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler aus der Regionalliga besser ist als einer, der aus der zweiten Liga geholt wird, in der dritten Liga wird trotzdem erstmal der aus der zweiten Liga spielen, einfach aufgrund seiner Erfahrung und seiner Vita. So, denke ich das und habe das auch so mitbekommen, das ein oder andere Mal. Deswegen ist die Durchlässigkeit nicht ganz so einfach und viele verbrennen sich auch in der dritten Liga.
Hast du gerade eigentlich ein ganz spannendes Thema aus? Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden wollen. Also, ich hätte.
Es klingt jetzt so ein bisschen, als ob du keinen Bock so richtig auf Profifußball dritte Liga hast. Ist das mein Eindruck jetzt oder würdest du schon immer gerne dritte Liga spielen wollen? Mit Chemie natürlich.
Na, wenn dann nur mit Chemie. Nein, natürlich, wenn nochmal ein Angebot reinkommt, würde man sich natürlich freuen. Aber ich bin auch ein bisschen realistisch und habe ja auch schon das ein oder andere kennengelernt, auch damals bei Magdeburg. Und das ist alles nicht ganz so einfach, wie man das vielleicht von außen immer denkt. Klar, es kann schnell gehen. Es kann ganz schnell gehen. Dann kommt das ein oder andere Angebot rein. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Man spielt ein super Jahr und da kommt gar nichts. Also es hat auch viel immer mit Glück zu tun und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Man könnte sagen, so ist der Fußball, wie das ein gewisser Mensch, den wir alle kennen, sehr häufig sagt. Aber ich meine, das Thema Glück ist auch auf Spieler, ja, Dimension halt einfach immer. Also, meine, bis verletzt du dich oder nicht. So, aber es gibt ja diesen Verein, den ersten FC Magdeburg, für den du lange gespielt hast. Die zweite Mannschaft schießt gerade die Oberliga, ja, zusammen, halb, also aus 6 Spielen, 15 Punkte. Wenn die nochmal anklopfen und sagen, okay, hier nach dem Aufstieg potenziell, ne, in die Regionalliga. Mit der Aussicht vielleicht, da könntest du auch noch mal in die erste vorstoßen. Wie lange würdest du brauchen, abzusagen?
Direkt.
Direkt. Das ist eine gute Antwort. Warum? Also ich meine, bist du jetzt in Leipzig heimisch geworden? Arbeitest du hier oder studierst du hier? Ich weiß gar nicht, was du machst, to be honest. Oder ist es einfach das Fünfeck, was jetzt in deine Brust gebrannt ist?
Das natürlich auch. Aber nein, also es sind damals einfach viele, viele Dinge intern auch passiert, die ich so auch nicht erläutern kann. Aber weshalb es einfach auf beiden Seiten, denke ich mal, nicht mehr so funktionieren wird. Und genau.
Aber um es mal so zusammenzufassen, also hast du mit dem Thema Profifußball für dich jetzt eher abgeschlossen und bist jetzt froh, wo du bist?
Ich bin froh, wo ich bin, ja, aber mit dem Thema Profifußball habe ich noch natürlich noch nicht abgeschlossen. Ich würde mich natürlich immer freuen, wenn das ein oder andere Angebot reinkommt. Ich denke mal, das ist auch für das Selbstbewusstsein, ist das auch was Schönes. Man weiß, man hat dann doch irgendwie seine Leistung gebracht und hat sich zeigen können. Aber wenn ich jetzt kein Angebot bekommen sollte oder nicht mehr Profifußball spielen sollte, wäre das jetzt auch kein Genickbruch.
Ich würde in Anbetracht deiner Aussagen, die du gerade getätigt hast, die letzte Frage von Bastian einfach rausstreichen, weil die dreht sich um den Verein, von dem du gerade gemeint hast, dass du keinen Bock mehr drauf hast. Deswegen lassen wir das einfach sein und leiten mal galant Richtung Ende über. Außer Nils.
Ich habe so eine halbe Frage. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie formulieren will. Ich glaube, nicht nur bei uns, sondern generell in der Regionalliga sind ja die meisten Spieler, haben NLZ-Vergangenheit, auch du. Ich glaube, bei uns im Kader haben vielleicht Alex Buri und Manuel Weyer keine, alle anderen glaube ich schon, schätze ich jetzt mal, Kopf überschlagen im Kopf. Es gibt immer wieder Medienberichte und Dokus darüber, dass ein NLZ nicht so geil ist, darüber war jetzt in Magdeburg beispielsweise nicht zu lesen. Aber man arbeitet ja als junger Spieler oft eigentlich die gesamte Jugend darauf hin, Profifußballer zu werden, beziehungsweise dann halt in Magdeburg dritte Liga, zweite Liga zu spielen. Wie war das für dich? Hattest du da sehr großen Druck und gab es da auch mentale Hilfe, die oftmals verwehrt wird? Oder wie hast du das erlebt, die Zeit?
Zu meiner Anfangszeit tatsächlich war Magdeburg noch in der Regionalliga, wo ich dort gespielt habe und auch dann zur Schule gegangen bin. Ja, also ein gewisser Druck ist immer da, ne? Man möchte natürlich in der Jugend von Jahr zu Jahr weiterkommen. Das ist klar. Es gibt auch den einen oder anderen, den ich zum Beispiel für gut empfunden habe, der es vielleicht auch hätte schaffen können, aber es dann aus Trainersicht wahrscheinlich dann nicht, oder vielleicht gab es da auch zwischenmenschlich ein paar Probleme, das weiß man nicht, aber wurden dann einfach nicht übernommen. Und ja, Hilfe gibt es, glaube ich, erst ab U17, U19, aber das kam auch etwas später. Vielleicht ist es jetzt auch anders, das weiß ich nicht genau, kann auch schon sein, dass es jetzt eher ist, aber die Hilfe kam dann irgendwann dann doch, wenn man mentale Probleme hatte, dass man auch mit jemandem reden konnte.
Wir hatten immer zum Abschluss so ungefähr Spieler immer eine kleine Frage gestellt. Und zwar hast du in der Jugend gegen einen heute sehr berühmten Fußballspieler gespielt. Bei dem Bellot beispielsweise mal gegen Toni Kroos gespielt. Kannst du da mithalten?
Ja, also mit Toni Kroos denke ich mal nicht. Ich habe gegen Nico Schlotterbeck mal gespielt. Das weiß ich. Das ging damals bei Freiburg, war das. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Hier Palko Dardai, der jetzt bei Hertha spielt, wie gesagt. Aber ansonsten, das fällt mir jetzt gerade wirklich kein ein. Nico Schlotterbeck ist, denke ich, war dann doch der berühmteste von denen.
Vielleicht, wenn wir den Bogen nochmal zurückspannen. Also, wer war denn, wenn du dich an erinnerst gerade, die Frage ist auch sehr, sehr speziell, aber wer war denn vielleicht der geilste Kicker, gegen den du irgendwann mal im Jugendbereich gespielt hast, den man heute nicht mehr in diesen absoluten Top-Ligen sieht?
Da muss ich richtig rühren. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Es gab viele geile Kicker damals. Muss ich auch sagen. Ach so, Arne Meyer fällt mir noch ein. Den habe ich auch gespielt. Stimmt. Aber ansonsten, geile Kicker. Ich habe damals mal gegen, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber gegen RB, gegen einen Spieler gespielt. Das war ein brutaler Kicker. Er hat uns alleine auseinandergeschraubt. Aber ich denke mal, wenn er jetzt irgendwie höher spielen würde, dann kenne ich seinen Namen, würde ich seinen Namen kennen. Aber ehrlich gesagt, müsste ich da ein bisschen rühren und nochmal ein bisschen zurückschauen. Aber sowas im Stereo fällt mir keiner ein.
Ja, müssen wir jetzt auch nicht mega in die Länge ziehen. Aber ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Wobei wir können jetzt zum Abschluss nochmal kurz einmal die Bastian, er hat sie geschickt, dann spielen wir die nochmal ein und dann kannst du nochmal kurz was dazu sagen, auch wenn es sich, also den ersten FC Magdeburg dreht, dem du ein schwieriges Verhältnis hast. Aber die Frage, die er gestellt hat, hätte ich, finde ich berechtigt.
Dein Ex-Verein, der FCM, legt gerade eine eindrucksvolle Performance in Liga 2 hin. Wie verfolgst du das denn aktuell noch? Inwiefern hast du da noch Kontakte?
Ich wollte noch mal eine andere Aussage richtig stellen. Also ein schwieriges Verhältnis zu dem ersten FC Magdeburg an sich habe ich nicht.
Okay, gut, dann
Ich
ist das
mag
schon.
den Verein, ich werde den auch immer mögen. Das ist einfach auch Heimat. Nur mit den Personen, die dort arbeiten, da gab es die eine oder andere Differenz, um das jetzt noch mal so richtig zu stellen. Ne? Ja, jetzt habe ich die Frage fast vergessen in der zweiten
Die
Liga.
Frage war,
Genau.
der FCM steht auf Platz 2, spielt bisher, also
Genau.
ich habe ganz viele Spiele von denen gesehen, eine geile Saison. Wie sehr freut dich das und hast du Bock? Also, ne, der erste FCM steigt auf in die Bundesliga, theoretisch. Und hast
Ja.
du noch Kontakte dahin? Wie verfolgst du das? Wie geil findest du das?
Tatsächlich habe ich noch ein bisschen Kontakt dahin. Ich denke mal, der wird auch nie abreisen. Und ich finde es einfach erstaunlich, was in den letzten Jahren dort passiert ist. Ich denke mal, auch der Trainer Christian Tietz spielt da eine immens große Rolle. Der Fußball, den er spielen lässt, ist sehr mutig, aber auch sehr erfolgreich. Den Fußball, der da gespielt wird, den gab es, glaube ich, so in der Form noch nie. Ich finde es, wenn ich es auch mit meinen Worten so sagen darf, absolut geil, auch wie der erste FC Magdeburg gerade dasteht. Ich würde mich auch natürlich freuen für den Verein, dadurch, dass ich auch schwierige Zeiten dort mitgemacht habe, wo es nicht ganz so gut lief, auch bei der ersten nicht, wie gesagt, in der Regionalliga. Damals waren sie auch einmal Letzter, wo es keinen Absteiger gab. Und jetzt, ja, 12 Jahre später, klopfen sie an der Tür zur ersten Liga.
Damit würde ich überleiten, galant wie eh und je, zum letzten Topic. was wir eigentlich für gewöhnlich verabschieden wir unsere Gäste vorher und machen das dann irgendwie alleine. Aber ich dachte, ich nehme dich mit ins Boot. Vorher noch eine Anmerkung für unsere HörerInnen. Über die Landespokalspiele quatschen wir heute nicht, weil wir davon nichts sehen konnten. Hört mal den Regionalliga Nordost Podcast. Die quatschen sicherlich über die anderen Partien der Regionalligisten. Wir machen das heute nicht. Denn wir quatschen jetzt über Medientipps. Und einer meiner Medientipps in den letzten Wochen war das 6:4 des FCM gegen, war das denn? Schon vergessen.
Hertha,
genau. Eines der abgefahrensten Spiele. Ich habe das meist gehört, weil ich keinen Sky-Account habe, sondern einfach nur so über Audio-Livestream und ich war halt baff und habe da die Highlights gesehen und geiles Spiel. Und das machen wir halt, Harry, für dich, jede Woche Medientipps. Wo wir quasi sagen, so Sachen, die wir cool fanden, die wir gelesen haben, die wir gehört haben, gesehen haben, als Tipp an die Leute, die uns zuhören, hinausgeben. Du hast kurz Zeit, dir einen zu überlegen, was dich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, was du unbedingt sagst, okay, das müsst ihr gesehen, gehört, gelesen haben. Das kann auch ein Brettspiel sein, hatten wir auch schon mal. Aber du hast Zeit zum Überlegen. Ich steige ein und zwar mit einem ernsteren Medientipp, der mich beschäftigt hat, die letzten über 24 Stunden. Denn wie unsere Hörerinnenschaft weiß, komme ich aus Nordhausen und da hat gestern die AfD in der Bürgermeisterwahl die 42% Schlappe erreicht. Und es gibt ja seit Monaten, Jahren Diskussionen, warum ist die AfD überall so stark? Und es gab in der letzten Woche einen Artikel vom Volksverpetzer, geschrieben von Dr. Daniel Mullis. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am PRIF, das ist das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main, wo er sagt, ja, das ist nicht so einfach. Und es ist nicht einfach zu verstehen, warum die AfD die Ergebnisse erzielt, die sie erzielt. Wir werden den Artikel verlinken und lest euch den gerne mal durch, denn er fasst den Forschungsstand zum Thema erfolgreiche Wahlen der AfD ganz gut zusammen. Nils.
Ich habe einen romantischen Medientipp. Und zwar ist ja gestern die deutsche Basketballnationalmannschaft sensationell und absolut verdient Weltmeister geworden. Und im Nachgang dieses Spiels gab es von den Journalisten Benjamin Zander und Per Günther als Experten, als ehemaligen Basketballspieler, ein Interview. Und Per Günther hält dort in einem zweiminütigen Monolog in schönster Fußball- und Sportromantiker-Stimmung eine Hymne auf die Underdogs und irgendwie auf dieses tolle Team, das da die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und irgendwie sehe ich da auch uns noch als Verein und auch mit der Truppe dahingehend absolute Empfehlung und es lässt dir das sportromantische Herz höher schlagen.
Harry, hast du was? Also deswegen ist mein zweiter Medietipp schließt sich genau daran an. Ist dir was eingefallen? Wenn nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Du musst jetzt nicht irgendwie das aus den Fingern saugen.
Doch, mir ist was eingefallen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auf YouTube gibt es einen YouTuber. Logisch, YouTube-YouTuber. Nein. der macht eine Managerkarriere mit der BSG Chemie Leipzig. Der nennt sich Steini oder der Keller. Und das ist auch ganz, ganz witzig und ganz interessant. Also wer Lust hat, ein bisschen Zeit hat, die Folgen gehen so ungefähr eine Stunde, würde ich jetzt behaupten, kann sich das gerne mal reinziehen. Genau, das ist ganz, ganz, ganz witzig.
Dann schlage ich den Bogen zurück zu Nils und empfehle eigentlich auch ein Interview mit Benny Zander, aber nicht das mit Per Günther, sondern das mit Andy Obst und der kompletten Mannschaft. Also Benny Zander mit ihm zusammengearbeitet, ist ein total sweeter, geiler Mensch und der führt mit Andy Obst das Interview und es geht los mit Andy, wir haben da vor der WM ausgemacht, wenn ihr Gold holt, dann reden wir jetzt Ostdeutsch. Und dann switchen die beide halt in Dialekt und auf einmal kommt, ich weiß nicht, ob es Franz oder Mo Wagner war und klaut ihm das Mikrofon und dann kommt die ganze Mannschaft, das sind so 1,30, 1,40, eines der wildesten Sportinterviews, was ich jemals gesehen habe. Und so das Nils Basketball-Fan ist, wissen, glaube ich, alle. Er sitzt auch gerade hier im Basketball-Niki vor seinem Bildschirm. Ja, also das ist auf jeden Fall auch was sehr, sehr Sehenswertes. Und ich habe da auch auf jeden Fall Gänsehaut bekommen, weil diese Nationalmannschaft des DBB, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die letzten 17 Tage waren es, glaube ich. Und die Berichterstattung von Magenta drumherum war sehr gut und hat gestern einen krönenden Abschluss gefunden. Nicht nur sportlich, sondern auch medial. Habe ich sehr gefeiert. So, damit sind wir durch mit unserer Folge Kicktipp. Bei den Männern gab es nicht, bei den Frauen würde ich sagen, steigen wir nächste Woche dann mal wirklich ein, Nils, nachdem es dann den zweiten Spieltag gab. Achso, apropos, bist du bei unserem Kicktipp dabei, Harry?
Nee, ich habe das nur so am Rande mal mitbekommen und
Okay.
dann war das schon zu spät.
Oh, ist nicht zu spät.
Die ist nie zu spät. Also so die
Nee?
Liga ist untippbar, sagen wir, Woche für Woche kannst du immer noch einsteigen und gewinnen am Ende. Vielleicht.
Okay.
Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich musste mich auch lange dazu durchringen, Kicktipp-Runden mitzumachen. Deswegen. Aber wir machen es nächste Woche wieder. Dann am Sonntag sehen wir uns leider nicht, weil ich arbeiten muss. Aber Nils ist wie je und da und singt für dich. Wir bedanken uns, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, nach dem Training noch mit uns zu schnacken. Freuen uns auf viele schöne Tore von dir, ob sie jetzt aus 2 Zentimetern mit dem Arsch über die Linie gedrückt sind oder aus 35 Metern in den Winkel geschweißt. Und danke. Danke, dass du da warst.
Ich danke euch, dass ich da sein durfte.
Und wir stellen uns online und hören uns nächste Woche.
Wenzel Remus.